konnte man dann sehen, nach den 5 Jahren, dass das metastasenfreie Überleben bei 87,3% für die Kombinationsbehandlung lag im Vergleich zu 71,4% für die Patienten, die das ADT mit Placebo bekommen haben.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcastes und ich habe heute hier bei mir unseren Oberarzt aus der Martini-Klinik, Herrn Privatdozent Dr. Felix Preiser. Hallo Felix.
Ja, schönen guten Tag. Hallo Markus. Liebe Zuhörer, freue ich mich, dass ich hier heute eingeladen bin und mit dir über so eine wichtige Studie sprechen kann.
Ja, werden wir gleich thematisieren. Ich wollte dich einmal ganz kurz vorstellen, nutzen ja auch immer diesen Podcast, um Mitarbeiter oder es sind ja nicht immer nur Mitarbeiter, die dabei sind, einmal kurz vorzustellen. Du bist schon viele, viele Jahre bei uns. Ich kenne dich als Assistent. Du warst in Kanada, warst bei Pierre Karakowitsch, hast sehr viel publiziert, hast dich habilitiert, warst dann lange Zeit auch bei Professor Chun in Frankfurt, hast dort auch eine gute, breite urologisch-chirurgische Ausbildung bekommen und bis jetzt seit Januar 23 bei uns, wenn ich das richtig erinnere sozusagen.
Genau so war es.
Und ja, bist das erste Mal heute hier zu unserem Podcast und vielleicht eine ganz kurze Sache noch, bevor du loslegst. Ich war jetzt jüngst auf dem Deutschen Krebskongress und bin 2-mal angesprochen worden auf unseren Podcast und das hat mich total gefreut, dass es wirklich jemanden gibt, der den hört. Und wenn derjenige jetzt sich diese Folge anhört, also auch dadurch stimuliert sozusagen, dass wir am Krebskongress darüber gesprochen haben. Also Felix, welche Studie hast du dir ausgesucht?
Genau, also ich habe heute mitgebracht die Publikation zum onkologischen Follow-up der EMBARK-Studie, die sich nennt Improved Outcomes with Enzalutamide in Biochemical Recurrent Prostate Cancer, die im Oktober letzten Jahres im New England veröffentlicht wurde von Friedland und Kollegen. In der Studie, das ist eine Phase-3-Studie, ging es um die Untersuchung von Patienten, die ein PSA-Progress nach einer kurativen Lokaltherapie hatten. Und zwar sowohl Patienten, die entweder operiert wurden oder die eine Bestrahlung hatten. Und dabei haben die sich dann fokussiert auf die Patienten, die ein Hochrisiko-biochemisches Rezidiv hatten. Also insbesondere mussten die Patienten halt eine PSA-Verdopplungszeit von kleiner gleich 9 Monaten aufweisen und dann je nachdem, ob vorher eine Operation stattgefunden hatte, dann war der PSA-Wert von über 1 Nanogramm pro Milliliter erforderlich oder bei den Bestrahlten ein PSA-Wert von über 2 Nanogramm pro Milliliter.
Okay, wir schaffen es ja immer intensiv mit diesen Literaturen vor dem Podcast und deswegen fasse ich nochmal so ein bisschen zusammen für unsere Zuhörer, die wir sozusagen ins kalte Wasser werfen. Also da geht es darum, Patienten mit Rezidiv und eine Hormontherapie und insbesondere eben Patienten, die schon häufig, wie wir das ja kennen, nach der Radikalen eine Bestrahlung hatten und der PSA-Wert dann wiederkommt oder nach der Bestrahlung. Das ist das Patientenkollektiv, worüber wir sprechen.
Genau, ja. Und letzten Endes waren es jetzt dann 1068 Patienten, die randomisiert wurden in 3 Gruppen, im 1:1:1 Schema. Und die Patienten haben dann entweder erhalten eine Kombinationstherapie aus Enzalutamid und einem klassischen Hormonrezeptorblocker. Dann eine Placebo-Gruppe mit Placebo und dem Hormonrezeptorblocker oder eine Enzalutamid-Monotherapie.
Okay, und ich glaube, dass, was du ja vorhin schon gesagt hast, was wirklich total wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken, dass unseren Patienten angedeihen zu lassen, sind diese Kriterien nach der OP, muss mindestens 1 Nanogramm pro Milliliter gewesen sein.
Genau.
Und nach der Bestrahlung mindestens 2. Und dann eben diese PSA-Verdopplungszeit. Und da hast du ja selber auch, oder ja, kleiner 9 Monate war. Das heißt, wir mussten wirklich ein Rezidiv haben. Da muss ein bisschen PSA-Wert da sein. Die mussten einen nicht supprimierten Testosteronspiegel haben. Und der PSA-Wert musste mit einer deutlichen Geschwindigkeit ansteigen. Also das ist das Kollektiv, über das wir sprechen.
Genau, diese PSA-Verdopplungszeit ist natürlich in diesem Klientel relativ wichtig und entscheidend. Gibt es ja zum Beispiel auch von der EAU für das biochemische Rezidiv so eine Risikostratifizierung, wo im Wesentlichen neben dem Gleason-Score auch diese PSA-Verdopplungszeit Einhalt gebietet und da halt umso kürzer die PSA-Verdopplungszeit ist, umso aggressiver kann man den Tumor erwarten und Da ist es bei der EAU so, wenn die unter 12 Monaten liegt, dass diese von einem sogenannten Hochrisikobiochemischen Rezidiv sprechen. Und bei allen Patienten, die eine PSA-Verdopplungszeit von 12 Monaten oder größer haben und einen relativ günstigen Gleason-Score zum Zeitpunkt der OP zum Beispiel, dann eher ein Niedrigrisiko-biochemisches Rezidiv.
Also Felix ist ein netter Kerl, der auch ganz bescheiden ist. Also ich darf sagen, dass diese Richtlinie ja von der EU mal rausgegeben wurden und Felix hat dann an unserem Patientenkollektiv wirklich in einer sehr, sehr großen Studie das validiert und gezeigt, dass es tatsächlich sinnvoll ist, auf die Risikoklassifikation beim biochemischen Rezidiv zu schauen, weil es eben viele Patienten gibt, die man tatsächlich beobachten kann, wo dann auch eine adjuvante Bestrahlung beispielsweise keinen Unterschied im Überleben gezeigt hat. Und das war eine ganz wichtige Arbeit, die ist ja auch in den Leitlinien dann so eingegangen. Und das war, ja, warst du und der ja, die das hauptsächlich federführend validiert haben. Aber zurück zur EMBARK-Studie.
Genau, und in diesen Gruppen wurde dann halt das metastasenfreie Überleben untersucht und was die danach ja so median 5 Jahren, also 60,7 Monaten, um ganz genau zu sein, gefunden haben, war halt, dass Patienten, die diese Kombinationstherapie aus Enzalutamid und dem Hormonrezeptorblocker erhalten hatten, dass die ein besseres metastasenfreies Überleben aufgewiesen haben als die Patienten, die eine ADT-Monotherapie bekommen haben. Und das letzten Endes ja dann auch in mehreren Subgruppen natürlich auch signifikant war. Also dass man sieht wirklich, wenn man so einen Patienten hat, dass dem dann halt so eine Kombinationstherapie wirklich die metastasenfreie Überlebenszeit wirklich verlängern kann.
Ja, wunderbar. Also das muss man sagen, ja, das ist glaube ich so mit die Kernmessage. Und das ist ja etwas, was wir in vielen anderen Situationen des Prostatakarzinoms dann auch sehen, dass eine, sagen wir mal, intensive Therapie weiter vorne langfristig auch zu besseren, na, Überleben ist jetzt nicht geguckt, aber metastasenfrei ist ja ein relevanter Surrogat-Endmarker, dass es wirklich zu einer deutlichen Verbesserung führt. Ja, und dann gab es ja noch einen anderen wichtigen Punkt, der uns ja auch immer wieder beschäftigt mit der Idee, kann man auch mal deeskalieren, kann man Therapie weglassen? Berichte mal darüber.
Genau, also so, dass die Studie so konzipiert war, dass die Patienten erstmal für 36 Wochen, also 9 Monate, diese Hormonbehandlung bekommen haben, ob jetzt Kombinationstherapie oder Placebo mit Hormon. Und dann hat man sich den PSA-Wert angeschaut und bei den Patienten, die einen guten Anspruch auf den PSA-Wert hatten, hat man dann die Therapie pausiert. Also was so ein bisschen Richtung intermittierende Hormontherapie geht, ja. Wo es ja auch schon alte Daten irgendwie aus dem New England gibt, von 2012 zum Beispiel eine Arbeit, die gezeigt hat, dass wenn man zwei Patienten, die einen PSA-Progress nach Bestrahlung haben, so eine intermittierende Hormontherapie gibt, dass man damit langfristig das Überleben der Patienten jetzt nicht irgendwie verschlechtert.
Und genau, und dann immer die Idee, dass man letztendlich Lebensqualität auch verbessert, was dann auch immer hin und her diskutiert wird, inwieweit das wirklich gelingt, indem man eben teilweise die Medikation aussetzt. Aber natürlich sind es ja auch Kosten und dergleichen, die dabei berücksichtigt werden. Und ja, wie sah das aus mit dem, wann, wie häufig konnte man aussetzen und wie lange konnte man aussetzen?
Also es ist schon so, dass gerade in der Kombinationsgruppe, ich glaube 90,9% der Patienten so eine Pausierung der Therapie bekommen haben. In der alleinigen Hormonbehandlungsgruppe, also mit der ADT-Monotherapie, waren es knapp ein bisschen mehr als 2/3 der Patienten. Also auch da konnten dann die Patienten eine Pausierung dieser Hormonbehandlung bekommen. Und in der Patientengruppe, die Enzalutamid als Monotherapie bekommen haben, waren es auch so 85 beziehungsweise knapp 86% der Patienten. Also schon doch deutlich ein erheblicher Anteil dieses Patientenkollektivs.
Also ich muss ja auch sagen, wenn man dann sieht, also 2/3 versus 90 oder fast 91% versus fast 86%, das zeigt, dass das Enzalutamid klar effektiver ist, eben zumindest was erstmal den PSA-Wert oder den PSA-Reduktion angeht, als eben die LAR-Monotherapie. Das fand ich, war schon mal eine wichtige Information. Und dann war natürlich die Frage auch, wie lange hält das denn? Wie lange kann man denn die Hormontherapie stoppen, bevor man wieder startet? Und da gab es ja auch deutliche Unterschiede.
Genau, also da haben die halt dann gesehen, dass auch in der Kombinationstherapie dieses Intervall halt, wo die Pausierung stattgefunden hat, am längsten war. Das waren dann ein bisschen über 20 Monate. Und in der alleinigen Hormontherapiegruppe waren es 16,8 Monate. Und in der Enzalutamid-Monotherapie war dieses Intervall am kürzesten. Da waren es dann 11 Monate, aber immerhin. Und es ist halt, muss man ganz sagen, ganz interessant konzipiert. Ansonsten gibt es quasi diese Enzalutamid-Monotherapie eigentlich kaum. Zumindest lang bis in den Guidelines gibt es nicht als irgendwie Behandlung, als auch mal den Gedanken, vielleicht diese Injektion, weil die ADT ist ja doch immer die Spritze, irgendwie, was für viele Patienten, glaube ich, dann auch irgendwie Probleme verursachen kann. Die mal wegzulassen, ist zumindest ganz, ja, finde ich, interessantes Konzept, das mal wieder auszuprobieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch so, diese deutliche Reduktion des PSA-Wertes und dieses lange therapiefreie Intervall, also 20 Monate bei der Kombitherapie versus 16 Monate zur LHRH-Therapie, allerdings Enzalutamid alleine, das war ja dann tatsächlich nur 11 Monate. Das war natürlich dann, da muss man noch häufig wieder rein oder früh wieder einsteigen, sagen wir mal so. Ja, dann kommen wir mal zu dem Endpunkt. Das war ja das metastasenfreie Überleben. Wie sah das aus?
Also genau, der Endpunkt ist quasi metastasenfreies Überleben bzw. Tod in der Vergleichsgruppe aus den Patienten, die quasi die Kombinationstherapie erhalten hatten. Also das Enzalutamid plus das ADT oder ADT plus Placebo. Also das ist quasi der primäre Endpunkt. Und da, wie gesagt, konnte man dann sehen nach den 5 Jahren, dass das metastasenfreie Überleben bei 87,3% für die Kombinationsbehandlung lag im Vergleich zu 71,4% für die Patienten, die das ADT mit Placebo bekommen haben. Also schon deutlich signifikant.
Hazard Ratio war 0,42. Also schon ein klarer Vorteil letztendlich für die Kombination. Und dann hat man es ja auch nochmal genau diesen Endpunkt mit der Monotherapie verglichen, Enzalutamid Mono.
Genau, also das ist ja einer dieser sogenannten Key Secondary Endpoints, wo es dazugehört. Und da haben die auch gesehen, dass das Enzalutamid als Monotherapie besser funktioniert. Da waren es dann halt 80 Monate nach den 5 Jahren, wie das metastasenfreie Überleben ist. Und die Hazard Ratio war bei 0,63. Also auch da sieht man ein besseres metastasenfreies Überleben.
Okay, also das kann man schon mal ja so, denke ich, festhalten, dass diese Kombinationstherapie effektiver ist. Man kann sie länger absetzen und dass der primäre Endpunkt metastasenfreies Überleben vorteilhaft ist für ENZA plus LARH, besser ist als das, was wir bislang gemacht haben, wenn wir solche Patienten hormontherapiert haben, das Enzalutamid Mono effektiver ist, sodass wir ja davor stehen, uns über einen neuen Therapiestandard in dieser speziellen Situation, auf rascher PSA-Anstieg, man ist schon bestrahlt etc., Gedanken machen werden. Gut, sprecht doch mal so ein bisschen über die Nebenwirkungen. Das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, also Nebenwirkung, klar. Also immer wenn man über einen Hormonentzug nachdenkt, da muss man sich natürlich die möglichen Nebenwirkungen, gerade in dem Klientel, das sind ja Patienten, die dann erstmal lokal behandelt wurden. Das heißt, die sind dann nochmal einen Tick älter und haben vielleicht auch gewisse irgendwie Nebenerkrankungen. Muss man sich auch über die Nebenwirkungen natürlich Gedanken machen. Und was so mit die häufigsten Nebenwirkungen waren, was halt beim Hormonentzug irgendwie dann auch stattfindet, ist halt so Flush-Symptomatik, also Hitzewallung. Und halt vor allen Dingen Fatigue, ne, was regelmäßig einfach auftritt unter der Therapie. Und gerade halt in der Kombinationstherapie sind natürlich diese Nebenwirkungen dann auch wirklich am häufigsten festgestellt worden.
Ja, sag mal, also wir haben natürlich all great Nebenwirkungen, aber Grad 3 Nebenwirkungen, Hot Flashes, wie häufig war das?
Genau, also die Grad 3 Nebenwirkungen muss man sagen, für Hot Flashes waren jetzt nicht so häufig, das sind nur irgendwie 0,6% in der Kombinationstherapiegruppe und in der ADT-Monotherapiegruppe sind es nur 0,8%. Aber wenn man alle Graduierungen anguckt, dann sind es schon 2/3 der Patienten, die diese Nebenwirkungen irgendwie aufweisen. Also ein bisschen hat das fast jeder, der die Kombinationstherapie dann wirklich kriegt.
Genau, ich glaube, da sind wir auch alle mit Vertrauen mit den Nebenwirkungen der Hormontherapie. Und der andere Punkt, der natürlich sicherlich auch nochmal diskussionswürdig ist, ist in dieser Enzalutamid-Monotherapie, da gab es natürlich auch Veränderungen im Bereich der Brustdrüsen, Nippelpain, Gynäkomastie. Vielleicht sagst du da auch nochmal 2, 3 Worte zu, wie häufig das auftrat.
Genau, also das ist ja auch, ne, wenn man so auch eine Bicalutamid-Monotherapie, was ja auch leider immer noch heutzutage man gelegentlich mal sieht, auch wenn es ja eigentlich jetzt keine mehr zugelassene Therapie ist, der eine oder andere Urologe das aber trotzdem vielleicht noch ganz gerne irgendwie verwendet, weil dann doch die Tablette irgendwie besser ist als die Injektionstherapie, muss man halt auf diese Brustdrüsenschmerzen oder Gynäkomastie einfach achten, weil das ist das, was die Patienten natürlich einfach bekommen und kann man dann prophylaktisch bestrahlen.
Empfiehlst du das allen Patienten? Wenn du Patienten, also ich muss sagen, ich gebe, wenn ich es mit dem Patienten diskutiere, Bicalutamid, also Mono, mache ich das ganz gerne noch bei der begleitenden oder als Begleitung zur Salvage-Strahlentherapie. Da gab es ja auch diese amerikanischen Daten, 2 Jahre. Ich sage den Patienten immer lieber vorher bestrahlen, nicht warten. Ich weiß nicht, machst du das genauso?
Wenn ich das jetzt länger irgendwie geben würde, wenn es nicht nur irgendwie natürlich um das Flare-up für die klassische ADT irgendwie ist, dann würde ich das schon irgendwie mit dem Patienten nochmal diskutieren, ob man nicht prophylaktisch die Brustdrüsen bestrahlt. Aber eigentlich ist das ja sonst irgendwie im Alltag eher selten, dass man so einen Patienten hat, dem man jetzt irgendwie das als langfristige Therapie irgendwie gibt.
Okay.
Und naja, was jetzt in der EMBARK-Studie rausgekommen ist, war halt, dass in der Monotherapiegruppe mit dem Enzalutamid doch 15% der Patienten wirklich Brustschmerzen hatten. Oder beziehungsweise so Brusttendernis auch, irgendwie 14%, also so eine Verdickung irgendwie des Brustgewebes, was deutlich häufiger war als wirklich in der ADT-Placebo-Gruppe und auch als in der Kombinationstherapiegruppe mit Enzalutamid und ADT. Also da waren es nur 3%, was jetzt den Brustschmerz angeht, und in der ADT-Mono-Gruppe waren es sogar nur 1%.
Ja. Okay, nee, ich finde das auch so, wenn ich dann diese ganzen Nebenwirkungen da anschaue, letztendlich, das ist ja moderat, du hast es ja vorhin gesagt, also Grad 3 gab es nicht so viele, aber natürlich haben sehr viele Patienten da natürlich Nebenwirkungen, aber man sieht dann doch auch, dass durch die LHRH-Kombination mit Enzalutamid jetzt nicht substanziell mehr Nebenwirkungen sind als durch die eine oder andere Therapie. Und zum Vorteil sogar, was diese Brustproblematik angeht, wenn man die Kombinationstherapie als die Enzalutamid-Monotherapie dann gibt. So, genau. Jetzt haben wir diese Studie gesehen, das ist eigentlich alles ziemlich effektiv, aber wir haben natürlich, so gehört sich zum richtigen Podcast, auch ein paar Kritikpunkte an dieser Studie. Konventionelle Bildgebung war da, glaube ich, das.
Genau, also die Patienten wurden halt alle gestaged mit einer konventionellen Bildgebung vorab und jetzt gerade bei uns in Deutschland, ich meine, viele der Patienten kommen ja aus den USA, wo jetzt die PSMA-PET noch nicht so flächendeckend irgendwie eingesetzt wird, aber bei uns ist ja schon immer mehr im Kommen und gerade in diesem Klientel, die Patienten, die halt einen steigenden PSA-Wert nach Lokalbehandlung haben, die bekommen ja bei uns dann doch häufig irgendwie ein PSMA-PET und das ist dann natürlich irgendwie doch die Frage, ob sich die Studie, wenn die Patienten so eine Bildgebung vorher hätten, ob sich dann die so auch zeigen würden, weil man wahrscheinlich viele Patienten hat, die einfach schon kleine Mikrometastasierung irgendwie zum Zeitpunkt der Studie natürlich zum Beginn irgendwie aufweisen.
Ja, also wir würden das sicherlich so als Standard haben. Das ist natürlich, was du vorhin eingangs sagtest. Also vielleicht nochmal kurz das Patientenkollektiv. Das waren viele nach OP und Bestrahlung. Das machte.
Genau, also es waren insgesamt waren es 50% der Patienten, die vorab sowohl eine radikale Prostatektomie hatten, wie auch eine Salvage-Bestrahlung im Anschluss. Dann waren es 25% ungefähr, die alleinige OP hatten und 25%, die alleinig nur bestrahlt worden sind.
Also solche Patienten, wenn die dann wiederkommen würden, sozusagen mit PSA-Arbeit, würden wir immer PSMA-PET praktisch immer empfehlen.
Genau, also gerade mit dieser PSA-Verdopplungszeit, PSA über 1 nach OP beziehungsweise 2 nach Strahlentherapie, würde man schon erwarten, aufgrund der Daten, die es so gibt zum PSMA-PET, dass man doch was sehen würde. Und dann ist es natürlich klar, wenn die metastasiert sind, dann haben sie sich ja die Doublette quasi als den Standard eigentlich, zumindest jetzt bei den Oligometastasierten, glaube ich, verdient, um es mal so zu sagen. Und ob dann jetzt die EMBARK-Studie, wenn man jetzt da die Patienten nur nehmen würde, die dann wirklich nicht metastasiert wären, ob dann die Ergebnisse immer noch so aussehen würden, ist natürlich die Frage.
Ja, okay. Also es gibt ja auch fantastische Studien, einzelne als auch natürlich zusammengefasste Studien, die dann gezeigt haben, dass das PSMA-PET auch bei über der Hälfte der Patienten das Therapieregime ändert im Vergleich zur konventionellen Bildgebung. Das ist sicherlich ja, muss man sagen, Schwachpunkt. Was heißt Schwachpunkt? Man konnte natürlich kaum mit einbeziehen damals, als man die Studie gestartet hat. Das ist ja häufig so und dann macht man irgendwas und dann hat sich der Standard schon wieder irgendwie geändert, wenn die Ergebnisse da sind. So, Zulassung in dieser Kombinationstherapie meiner Kenntnis nach im Mai diesen Jahres. Also es ist eine wirklich wichtige Studie, dass wir die kennen.
Ja, und ich meine, das ist halt das Einzige, was man den Patienten anbieten kann. Also ansonsten ist ja relativ wenig, wo man sagt, da kann man was machen. Also wenn die jetzt halt einfach einen schnell steigenden PSA-Wert haben nach einer OP oder einer Bestrahlung und auch wenn man jetzt in der Bildgebung auch im PSMA-PET nichts sehen sollte, die wissen ja, die sitzen ja zu Hause rum und denken, okay, was mache ich jetzt, der PSA steigt irgendwie. Und ich meine, der eine oder andere Urologe, den verleitet das dann ja, glaube ich, eine Hormonbehandlung zu geben. Und jetzt gibt es zumindest eine gewisse Datenlage, dass ich was auch an dem langfristigen Ergebnis irgendwie verändere. Also zumindest das metastasenfreie Überleben ist natürlich nochmal spannend, wenn dann irgendwann mal die Overall-Survival-Daten noch kommen, weil die sind bislang halt noch nicht ausreichend, um da wirklich zu wissen, ob man auch was tut. Aber es sieht zumindest ein bisschen von den ersten Ergebnissen auch so aus, von der Tendenz.
Super. Okay. Ja, denke ich, wirklich eine beeindruckend gute Studie. Felix, vielen, vielen Dank, dass Sehr du das gerne. So für uns zusammengefasst und auch ein bisschen im Detail beleuchtet hast. Und dann allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Interesse und bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören.